Sagte mal ein Verkündiger, immer wenn ich im Tal bin, lese ich Offenbarung 21 vom neuen Jerusalem, der Stadt aus dem Licht, und es zieht ihn nach oben. Und aus diesem Kapitel 21 lese ich uns die Verse 23 bis 25 und dann aus dem 22. Kapitel den 5. Vers. Und die Stadt, das neue Jerusalem, Offenbarung 21, Vers 23, die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tag, denn da wird keine Nacht sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, so Offenbarung 22, Vers 5. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass wir dieser Welt des Lichts entgegengehen dürfen durch deine Güte. Und dass das real ist und dass wir aus dem Licht durch deine Gnade geboren sind, dass wir innerlich jetzt schon zu dieser neuen Welt gehören dürfen, dass es Licht geworden ist in unsere Herzen durch dein Evangelium, durch deinen Sohn, unseren Herrn. Und danke, dass dein Wort uns auch Licht bringt und Licht gibt und Freude. Und Freude auch auf das, was kommen wird und was sein wird. Und dann wird alles vergessen sein. Du wirst alle Tränen abwischen. Unbeschreibliche Herrlichkeit. Und wir werden des Vergangenen vergessen. So überragend ist das, was du denen bereitet hast, die dich lieben dürfen. Und so nimm auch diese Abendstunde in deine Hand. Segne die Verkündigung, segne unseren Bruder, gebrauche ihn, dass er dein Mund sein kann, dein Werkzeug, dass er bewegt durch deinen Geist, dein Wort, deinen Sohn verkündigen kann, uns zum Heil und zur Rettung. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Amen.
In diesen Tagen haben unendlich viele Menschen in allen Teilen der Welt eine unheimliche Angst. Und diese Angst wird geschürt, die wird propagiert, nicht nur in den Medien, auch von der Politik. Und man kann das kaum sich vorstellen, in welch einer unheimlichen Situation wir stehen. Nicht nur durch die unheimliche Staatsverschuldung, sondern durch diesen Krieg, der immer unheimlicher wird und viele andere Kriege nach sich zieht. Im Moment ist das Volk der Christen in Armenien durch Aserbaidschan völlig abgeschnitten. Ganz große Katastrophe für unsere armenischen Mitchristen. Wir wissen nicht, ob morgen China losschlägt gegen Taiwan im Schatten dieses Krieges und was Erdogan noch vorhat. Aber nicht bloß die Politik, sondern die Offenbarung zeigt uns die ganzen schrecklichen Geschehnisse, die über diese Welt gehen. Jesus hat ja auch davon gesprochen, wir sollen uns nicht überraschen lassen, dass der Hunger bleibt. Und die Teuerung macht die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher. Und dass die Verführung in der Gemeinde umhergeht, dass das Bild von Christus verwirrt wird. Und dass die Liebe erkaltet. Und dass die Gesetzlosigkeit immer zunimmt. Wenn man die Offenbarung liest, das hält man ja kaum aus, wenn man das sieht, was da an Schrecken über die Welt kommt, die Herrschaft des Antichristen, furchtbar mit dem Terror über alle Lande, mit dem Unrecht, das siegt von den großen Kriegen, in dem ein Drittel der Weltbevölkerung stirbt. Es ist ganz unheimlich, was uns da gesagt wird, aber am Ende sagt uns Gottes Wort, leuchtet der Sonne gewünschtes Gesicht. Nach Meeresbrausen und Windesausen leuchtet der Sonne gewünschtes Gesicht. Das Thema unserer Freizeit heißt ja, das Licht, die Macht, das Licht verlöscht nicht oder das Licht vergeht. Es wird nicht dunkel bleiben, heißt es, Jesus ist da. Und das ist für uns ganz wichtig, in dieser ganz furchtbaren Entwicklung, die unsere Welt noch geht, weil der Mensch sich von Gott losgerissen hat. Und das sind Gottes Gerichte, die über die Welt hinweggehen. Ist doch so, wie es ganz am Anfang der Offenbarung heißt. Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Fürchte dich nicht. Leute, die in Jesus geborgen sind, wissen, morgen geht die Sonne auf. Und nach all diesem schrecklichen Unheil, das der von Gott abgefallene Mensch über diese Welt bringt, kommt die Sonne. Geht die Sonne auf. Das bringt Licht in meine Dunkelheit. Das ist ganz wunderbar. Ich bin ein Mensch, der immer meint, es ist nicht wichtig, dass ich sich mit all den schweren Zorngerichten Gottes, auch mit den Posaunengerichten der Offenbarung auseinandersetzen. Das reicht ja noch, wenn das kommt. Und dann wissen Sie, das steht schon in der Bibel drin. Seid nicht verwundert. Ist alles unter Gottes Planen geschehen. Aber das Allerwichtigste ist, dass Sie sich nicht fürchten. Dass Sie in Jesus geborgen sind und wissen, am Ende siegt Jesus, der Herr ist da. Und wir dürfen das Wichtige, das Wissen, die urchristliche Gemeinde hat jeden Gottesdienst gefeiert und hat dann gerufen, komm bald, Herr Jesus, mach doch dieser schrecklichen Unheilsgeschichte der Menschheit ein Ende. Bei uns gehört es ja für viele Politiker zum guten Ton zu sagen, dass sie nichts von Jesus wissen wollen. Der Wahn des Menschen, der sich überhebt und meint, was er alles sei. Wir können das, yes, we can, wir machen die Welt neu und wir sehen, wie das ist. Mit der Friedensbewegung, mit all den Dingen, wo man das Gas selber abgeschaltet hat, unter dem jetzt die Energiepreise so leiden. Wir kriegen das doch gar nicht mehr in den Griff. Was kann denn der Mensch wirklich tun in diesen Katastrophen unserer Zeit? Da wollen wir uns nicht dran aufhalten, sondern wollen wissen, dass Jesus siegt. Und das ist für wichtig für uns, dass ein Trostbuch für die Gemeinde, die Offenbarung. Jesus hat alles, auch was an Schrecklichem geschieht, in dieser Welt in seiner Hand. Auch das Wüten des Antichristen, auch die schreckliche Vermischung der Christenheit mit dem Unglauben. Das ist ja eines der schlimmsten Dinge, was da drin steht, dass sich der Wiederchrist in den Tempel Gottes setzt. Wissen Sie, was der Tempel Gottes ist beim Paulus? Die Gemeinde, der Tempel Gottes. Das heißt, mitten in der Gemeinde sitzt der Wiedergott, der gegen Gottes Wort redet. Und das erleben wir heute auf Schritt und Tritt, dass dann plötzlich Gemeindeleiter sagen, das Wort Gottes brauchst du nicht wörtlich verstehen. Die maßen sich an, das Wort Gottes auszuhebeln und zu entkräften, wo doch Jesus gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Daran können sie sich halten, dass Jesus der Sieger ist, dass der Herrscher über alles. Und das einzige Mal, wo im Neuen Testament das Halleluja erklingt, wissen Sie wo? Einzige Mal im Neuen Testament, kommt bloß in den Psalmen 100 und bis 150, vom Alten Testament, im Neuen Testament einmal Halleluja. Wenn die Hure Babylon gefällt ist, ganz schrecklich, diese schreckliche Vermischung der Christenheit mit dem Weltgeist. Da stecken wir heute ganz schrecklich drin, wo der schmale Weg verbreitet wird, wo sich die Kirche der Welt anbietet und die Christenheit mit der Welt mitmacht und die Gesetze der Welt übernimmt. Wir müssen auch bei der Welt ankommen. Wir müssen die Welt nachäffen und vergisst, dass wir Nachfolger Jesus sind und seines Weges sein müssen. Und das ist so groß, dass Gott Jesus herausgeholt hat von den Toten und hat ihn eingesetzt. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Fürchte dich nicht. Die Sonne kommt. Nach Meeresbrausen und Windesausen leuchtet der Sonne gewünschtes Gesicht. Mensch, wir haben eine Hoffnung. Lieb so sehr das Lied von Knopf und Rosenrot im 17. Jahrhundert, Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte. Herr, lass doch ein wenig dein ewiges Licht in unsere triste Zeit hineinfallen. Wir wissen als Bibelleute etwas von der großen Hoffnung, die wir haben. Jesus kommt und Jesus hat auch die Situationen in seiner Hand. War damals über die Gemeinde von Ephesus hinweggegangen. Sehr viele von ihnen waren schon dort mit der Schnäppchenreise, die sie bei Tschibo und sonst wo buchen können nach Ephesus. eine Wahnsinnsstadt, Riesenstadt, Weltstadt. Und die Österreicher haben ja den Domitian-Tempel restauriert, ein herrlicher Tempel. Aber der Domitian war ein Christenschlechter. Der Dichter Plinius sagt, es war eine Höllenbestie. Und der hat die Christen gejagt, noch viel schlimmer als der Nero. Und hat die Gemeinde von Ephesus überfallen. Wie hat Paulus sie noch gemahnt? Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die geistliche Waffenrüstung gegen den alten Johannes, den Jünger des Herrn, der war schon über 90 und war Presbyter in der Gemeinde von Ephesus, hat er nichts tun können. Er hat ihn nach Patmos verbannt. Und dort hat ihm Gott dies gezeigt über die unheimliche Weltentwicklung, von dem sie immer wieder etwas spüren, wie ungeheuer realistisch das alles ist, was da abläuft und was da geht. Und jetzt ist für uns wichtig, und das ist für mich der Trost dieser Offenbarung immer wieder. Zunächst werden die 7 Gemeinden, die Sendschreiben dort in diesen Gemeinden, werden zugerüstet. Und da wird ihnen gesagt, dass sie vom Fall bedroht sind. Die Gemeinde Jesu ist umkämpft und gefährdet. Und da heißt, was ist denn das Einzige, was sie stark macht? Dass sie das Wort bewahrt, das Wort Gottes bewahrt. Und das ist meine Bitte an Sie, bleiben Sie beim Wort Gottes, sonst sind Sie hin und her geschleudert. Dann haben Sie keinen Boden unter den Füßen, bleiben Sie beim Wort des Herrn. Und das ist die einzige Grundlage, das einzige Fundament, auch in diesen schweren Tagen, durch die wir hindurchgehen. Und Sie können in dieser Welt nicht leben ohne dieses Fundament. Ich verstehe nicht, wie Menschen um uns herum leben können ohne das Wort Gottes, ohne Geborgensein in Jesus, in diesen unheimlichen Entwicklungen, durch die wir gehen. Und dann ist was anderes noch dort erwähnt, der Gemeinde von Philadelphia. Du hast meinen Namen nicht verleugnet, der Jesus-Name. Und das ist so wichtig, dass das Einzige im Leben, das sie festmachen müssen, ist immer wieder erschütternd, dass viele Menschen das noch nie in ihrem Leben festgemacht haben. Herr Jesus, du musst mein Herr sein. Ich will mein Leben dir übergeben und überschreiben. Mir gefällt das immer so, wenn Dr. Charles Stanley im Bibel-TV Sonntagmorgens um 8:45 keine Ansprache macht und sagt, und für die, die das noch nicht mit Jesus festgemacht haben, machen sie es heute fest. Dass Jesus ihr Herr ist, dass sie ins Buch des Lebens eingeschrieben sind. Herr Jesus, ich möchte dir gehören. Und Jesus gibt ihnen das Leben in der ganzen Fülle, auch in einer wirren Geschichte, die vor uns steht. Und was auch kommen kann, ja, Johann Christoph Blumhardt hat herrlich gesagt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Dann in den Versen, ja, Jesus siegt, sei es, dass die Finsternis im Trotzen wütend schnauft, sei dass sie wähnt mit ihrem giftigen Biss, hätte sie ihm viel geraubt, die Seinen lässt in Not und Grämen, sich unser Held doch niemals neben der Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, wir glauben es gewiss und glauben kämpfen wir, wie du uns führst durch alle Finsternis. Wir folgen Jesus dir, denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Und sie brauchen sich nicht grämen. Wann kommt das? Der Herr Jesus hat es uns verboten. Es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit und der Stunde, wann das Einzelne kommt. Und dann brauchen Sie auch nicht darüber grübeln, wenn es Ihnen nicht gebührt und wenn Jesus nicht will, dass Sie es wissen sollen. Wir können es abwarten, wenn es kommt. Aber wenn es kommt, wissen wir, dass Jesus der Herr ist. Und dass am Ende dieser Weltgeschichte die Sonne leuchtet, das ist so wunderbar. Wir haben Zukunft und Hoffnung und gehen fröhlich unseren Weg. Das ist herrlich, dass wir das haben in unseren Tagen. Und das gilt ganz besonders in den Ängsten unserer Welt. In diesen Tagen ist es erschütternd, wie die Gemeinschaft in vielen Familien zerbrochen ist, wie viele nicht mehr miteinander reden aus Angst, wie stark die Gefahr ist, ob sie von der Seuche ausgeht. Ist es die Pest oder was ist los? Was ist denn die Todesbedrohung? Im Jahr 2020, im Jahr der ersten Corona-Epidemie, hatten wir keine Übersterblichkeit. Nicht mehr Menschen gestorben als normal. Aber die Panik war da. Kinder haben 160 Tage keine Schule besuchen dürfen. Aber im Jahr 21 hat es angefangen. Aber warum? Das können die Ärzte noch rauskriegen. Wir wissen gar nicht, was das der Grund ist. Was ist denn sogar jetzt wieder die Erkrankung unserer Kleinkinder? Und das ist die Angst vor dem Tod. Die Menschheit hat Angst vor dem Sterben. In Stuttgart ist passiert, da hat eine Kirchengemeinderätin gesagt, in einem Altenheim darf kein Lied gesungen werden, wo irgendwo auch nur angedeutet wird, etwas vom Sterben. Das darf man den alten Menschen nicht zumuten. Ich habe es ja selber erlebt, in einem Altenheim, wo ich eine gemeindetreue Frau aus unserer Bibelstunde besucht habe, schwer halbseitig gelähmt und schon weit über 80 und mit großen Nöten. Und ich habe gesagt, ach, vielleicht dürfen Sie bald heimgehen. Und in dem Wohnraum, wo wir da waren, gegenüber Frau, die schrie, das dürfen Sie aber nicht sagen. Was darf ich nicht sagen? Ich sage, wie alt sind Sie denn? Da sagt sie, 97. Wenn Menschen gar nicht wissen, wohin sie gehen, wohin ihr Leben geht, sie dürfen nicht drüber reden. Aber ich habe Ihnen schon gesagt, für junge Leute, die spannendste Frage mit 14, 15 Jahren, keine Frage so, was kommt mit dem Tod? Und das ist so entscheidend, was mit dem Tod kommt. Der Tod kommt hundertprozentig bei jedem von uns, hundertprozentig. Und deshalb muss man wissen, in dieser Angst der Welt, die wir haben, der Macht des Todes, wie wir umgeben sind, dass Jesus die Macht des Todes durchbrochen hat. Und dass Jesus versprochen hat, dass er uns in seinen Armen hält. Ich bin die Auferstehung, das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Geh hin, euch die Städte zu bereiten. Und der Tod hat keine Macht mehr. Jetzt bitte ich Sie einfach, lesen Sie ganz viele Todeslieder, Ewigkeitslieder. Nein, nicht Todeslieder. Wo das aufleuchtet, Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wäre in dir. Die Sehnsucht, mein Leben geht der Vollendung entgegen. Die Krone des Lebens wartet auf mich. Das kann ausgelöscht werden, sondern ein Vollenden meines Lebens. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Ja, wenn Sie das nicht fest wissen, sind Sie ein furchtbar armer Mensch. Und die ganze Angst, die Sie haben, die hilft gar nichts. Sondern ich bitte Sie einfach, dass Sie das für Ihr Leben festmachen. Jesus, ich weiß, was kommt. Das weiß doch keiner von uns, ob wir die Nacht überleben. Sie müssen das doch wissen. Ist das wahr? Hält mich Jesus? Und hat er mein Sterben besiegt? Wie kann ich das wissen? Und dass mich auch kein Todesbann ewig von ihm trennen kann. Die Gemeinschaft mit Jesus ist so stark, dass der Tod sie nicht durchbrechen kann. Ich bin in Jesus geborgen, wo ich sein Kind und Erbe bin. Paul Gerhardt sagt so schön, in dem Lied sollte ich meinem Gott nicht singen, ein wunderbares Loblied. Das helle Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht. Ich habe unzählige Beerdigungen gehalten und ich muss immer wieder sagen, es ist ein großer Ernst um das Sterben. Auch die Begleitumstände unseres Sterbens. Und viele der Sprüche, die in den Beerdigungen gemacht haben, sind blöde Sprüche, dumme Sprüche. Es gibt für Menschen, die Jesus nicht kennen, keine Hoffnung, wenn der Name nicht ins Buch des Lebens geschrieben ist. Und das ist so wichtig, dass ich den Glauben an Jesus habe. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Das war so wichtig für die ersten Christen, dass sie wussten, wir haben eine lebendige Hoffnung. Und steht im ganzen Neuen Testament, außer beim Stephanus, nirgendwo von der Sterbegeschichte. Es war nur beim Stephanus, weil er gesteinigt wurde. Aber die Sterbegeschichten sind gar nicht wichtig. Es ist nur ein Wechseln von hier nach drüben, hinübergehen in den Frieden Gottes, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. So Philipp Spitta in seinem herrlichen Lied, bei dir Jesus will ich bleiben. Das ist so wichtig, dass ich diese Gewissheit habe. Und das ist so schön in der Offenbarung, dass das gezeigt wird, dass der Tod durchbrochen ist. Und es gibt keinen Tod mehr. Dort, wo Jesus auf dem Thron sitzt und wo die Tränen abgewischt werden, die Tränen nehmen wir vielfach noch mit bis zur Ewigkeit. Und Gott hat sich selber vorbehalten, dass er die Tränen aus ihrem Auge wischt, die sie aus diesem Leben mitgebracht haben. Kein Engel macht das, er macht es selber, weil er trösten kann, wie sonst kein Mensch trösten kann. Und dann sagt Jesus, ich mache einen, siehe, es wird alles neu, ich mache alles neu, der neue Himmel und die neue Erde. Wir haben eine ganz große Hoffnung. Und das ist so herrlich, die Offenbarung ist ein Trostbuch. Es wird nicht dunkel bleiben. Morgen geht die Sonne auf. Wir haben den großen Blick auf die neue Welt Gottes. Und ich darf Sie auch bitten, machen Sie das auch bei den Begräbnissen. Machen Sie ganz große Dankfeiern. Dankfeiern, was Jesus uns hier geschenkt hat. Und dass die Tür offen ist. Und dass der Himmel nicht mehr verschlossen ist. Und dass wir uns verabschieden können für viel Liebes, was wir auch von Verstorbenen empfangen haben. Ach, herrlich, vor ein paar Wochen, mein Bruder Kurt wurde beerdigt in Herborn. Ach, ich durfte die Beerdigung halten. Wie ist das schön, wenn wir davon reden dürfen, vom vollendeten Leben. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Darf ich auch noch mal daran erinnern, dass bei der großen Elisabeth von England, der Königin, bei ihrer Trauerfeier keine Ansprache gehalten wurde. Sehr oft so töricht, wenn wir noch meinen, wir müssen Lobworte für Verstorbene aussprechen. Nur Bibelworte und nur Lieder, diese herrlichen Choräle. Der Herr, mein Hirte, führt mich, gehe ich durchs finstere Todestal. Was ist das herrlich? Und beim Präsidenten Bush genauso. Da haben die gläubigen Enkel von ihm die Bibelworte vorgelesen, aber es noch die wunderbaren Lieder. Das ist so groß, was wir an diesen Chorälen haben. In unserem Gesangbuch vom neuen Leben, das uns Jesus schenkt, von der Gewissheit der Überwinder des Todes. Der Tod ist ausgehebelt und wir finden Ruhe für unsere Seele. Das ist so wichtig, dass wir Ruhe finden für unsere Seele. Aber das Wichtige ist, dass wir Jesus kennen. In den Schrecken der Zeit, die vor uns sind. Ich sage, es ist nicht wichtig, dass wir die einzelnen Schrecken nochmal durchgehen. Jesus hat sie auch angedeutet. Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. Das kann schrecklich sein. Die Erde geht nicht unter am Klima. Sie kann sich an der Bibel trennen. Sondern wenn Gott die Elemente von ihrer und die Planeten aus ihren Bahnen hebt, wenn er wiederkommt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das Bleiben bei Jesus hat Bestand auch in einer untergehenden Welt. Natürlich hat unsere Welt keinen Bestand. Und unsere jungen Generation müsste immer wieder sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und wenn keine Maschine mehr läuft in Deutschland, wenn Jesus will, geht die Welt unter. Und das Gericht Gottes kommt über die Welt. Und das kommt ganz sicher. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und er kommt als Richter über die Welt. Und es gibt eine Verdammnis und ein Gerettetsein. Ich bin so froh, dass in der Bergpredigt das Jesus auch so klar gesagt hat, wenn er kommt und dann ist plötzlich die Tür verschlossen. Und dann stehen manche vor der Tür und klopfen an die Tür und sagen, Herr, kennst du uns doch. Wir haben für dich Wunder getan. Wir haben für dich geweissagt. Wir haben doch sogar für dich ganz große Dienste getan. Und was sagt Jesus? Ich kenne euch nicht. Warum tut ihr nicht, was ich euch sage? Es ist so wichtig für unser Leben, dass wir nicht in selbstgewählter Frömmigkeit einhergehen, sondern das Wort Gottes halten. Was will der Herr? Es gibt ja in unseren Tagen so viele Pläne, was wir als Christen machen sollten. Haltet euch doch ans Wort Gottes. Ich bin in meinem Leben immer gut gefahren. Ich brauche doch nicht die großen Entwürfe. Und das ist alles heute so toll, was wir machen wollen. Wir wollen alles gut. Wir wollen Gemeinde bauen. Na, macht der Herr Jesus. Ich will bauen meine Gemeinde. Wir dürfen eben auch die Steine tragen und das Wasser zum Zement anrühren, dass die lebendigen Steine eingefügt werden und der Tempel Gottes errichtet werden kann. Er hat seine Steine tragen und das Wasser zum Zement anrühren, dass die lebendigen Steine eingefügt werden und der Tempel Gottes errichtet werden kann. Er hat seinen Plan. Er ist Herr und Meister. Es war ein ganz besonderer Moment, als die Jünger von Jesus auf einen Berg genommen wurden. Drei durften mit und Jesus war vor ihnen verklärt. Muss ein unsagbarer Moment gewesen sein. Und sie haben etwas geahnt von der himmlischen, majestätischen Größe unseres Herrn Jesus. Das können sie in ihrem Glaubensleben nie überschätzen, wie wunderbar groß Jesus ist. Er ist viel größer als alles, was an Angst und Schrecken geschehen mag. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und es ist ganz furchtbar, dass in der Christenheit so viele sind, die Jesus nicht kennen. Kennst du ihn? Du kannst ihn kennen, weil er in deinem Leben das größte Wunder vollbringen will. Er will dich zu einem Gotteskind machen. Mit der ganzen Dunkelheit deines Lebens. Er will dein Leben erneuern und verändern. Er möchte in deinem schmutzigen Herzen eine Reinigung vollbringen und will dann in deinem Herzen wohnen. Und er will wirken durch deine Gedanken, durch deine Hände. Da sagt er, gebrauche mich. Aber diese große und starke Herr gibt es eine herrlichere Berufung, als dass der Herr uns braucht. Ich staune ja auch immer noch, dass der Herr mich noch nicht zum verrosteten Eisen gelegt hat, weil man bald 85 ist. Der Herr, wenn du mich noch leben lässt, ich will deinen Namen verkündigen, nichts weiter. Wenn die Leute sagen, es gibt nur einen Trost in dieser wirren Welt, dass man bei Jesus geborgen ist, dass man Kind Gottes ist, von ihm angenommen ist. Und das kann man anderen oft gar nicht erzählen, aber man kann ihnen nur sagen, du musst Jesus einmal kennenlernen, er lebt wirklich. Und den kannst du finden, wie durch sein Wort. Ist das so merkwürdig, dass im Bibelwort der Geist Gottes so wirkt, dass daraus Glauben entsteht. Nur beim Bibellesen, nicht beim Zeitungslesen, nicht beim Fernsehgucken, beim Bibellesen. Und da kommt man zum Glauben. Und das ist so herrlich, dass Gott sagt, den sollt ihr hören, gerade bei der Verklärung, das ist mein lieber Sohn, ihr sollt Jesus hören. Sein Wort hören und lieben, das gehört zum Allerschlimmsten heute, dass das Wort Gottes in so vielen Gemeinden zur Nebensache erklärt wird. Und dann kommen die Menschenparolen, die dort sind in unseren Gemeinden, dann kommen unsere Dogmen und unsere Gemeindegrundsätze und was wir haben und unsere Verpflichtungen. Das ist doch nicht wichtig. So wichtig ist, dass du bei Jesus bist. Und wo du bist, wirst du Leute finden, mit denen du Gemeinschaft haben kannst. Es wird Gemeinde geben, lebendige Gemeinde, in denen Christus wirkt. Und dann wird es auch Diakonie geben und Dienste. Das ist ganz wunderbar. Hat Jesus Licht in deine Dunkelheit gemacht? Das ist unser Thema. Das Licht, das in der Weihnachtsnacht aufleuchtet auf dem Hirtenfeld. Die Klarheit des Herrn, was ist denn das? Dieser himmlische Lichtglanz, viel mehr als Sonnenlicht. Viel mehr als alles Licht, was es sonst gibt. Diese göttliche Gegenwart, in dem es keine Finsternis mehr gibt. Wissen Sie das so herrlich dann, dass auch in Ihrem Glaubensleben der Herr es Licht macht und auch die Macht der Sünde gebannt wird und Sie die Macht der Versuchung des Teufels in Ihrem Leben überwinden können. In eigener Kraft können Sie nichts mehr sagen. Und das wissen Sie, was wir einmal sehen werden in der Ewigkeit, das Allergrößte werden den König sehen, Jesus in seiner Schönheit. Und die große Liedersingerin, Fanny Crosby, die ja über 9000 Lieder uns geschickt hat, die war ja blind von Kind auf. Durch einen Fehler bei der Behandlung, durch einen Kurpfuscher. Die waren damals arme Farmersleute in New York. Und dann hat man zu ihr auch einmal gesagt, da ist ein Heilungsevangelist, du möchtest nicht mal hingehen, vielleicht kannst du das Augenlicht wieder kriegen. Da hat sie gesagt, nein, will ich nicht. Das Erste, was ich sehen will, ist Jesus in der Herrlichkeit. Mit meinen Augen. Und das wird ganz wunderbar sein, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, während die himmlischen Gassen ziehen ein. Weihnachten, es geht doch nicht um ein Weihnachtsmärchen. Es geht auch nicht darum, Morgenandachten und morgen im SWR gehört, das ist ja entsetzlich. Wir sollten mehr Flüchtlinge aufnehmen, weil es im Stall zu eng war. Von Bethlehem steht kein Wort in der Bibel drin. Aber dass der Heiland geboren ist und er gibt dir in einer unheimlichen Welt des Todes eine Gewissheit und einen Frieden. Und das ist so wunderbar, dass der Herr dich erquicken will in all den Ängsten deines Lebens. Das hat der grandioseste Satz, den Jesus gesprochen hat, der Johannes 16 aufgezeichnet. In der Welt habt ihr Angst. Und was für eine Angst. Dass man oft nicht schlafen kann. Ach, was habe ich da gestern an England gerufen? Mit seinem Jugendbaby. Und mit so schrecklichen Fieberkrampf zum Kinderhospital, aber sie konnten niemanden aufnehmen in Stuttgart, im größten Kinderhospital Deutschlands. Und dann ist er wieder heim und hat gebetet. Wir haben doch einen Herr, der uns kennt mit den Ängsten. Was haben Eltern schon Angst gehabt für ihre Kinder? Was haben sie Angst gehabt? Was haben alte Leute für Angst? Aber seid mutig, ich habe diese Welt überwunden. Diese Welt der Angst, in der wir leben, die Welt des Todes, ist durch Jesus besiegt. Jesus ist der Siegesheld, heißt in einem Lied von Blumhardt. Und das ist so groß, wir haben so eine grandiose Zukunft, dass wir allen Menschen sagen müssen, nein, ich habe keine Angst mehr, weil Jesus für mich sorgt Und was auch an Todsgefahren sein mag, er wird sich herrlich darin erweisen. Und Sie können nur staunen, wie er sich an Ihnen erweist in der ganzen großen Kraft. Wenn wir Jesus gehören, dann ist auch ganz wichtig, dass wir Jesus nachfolgen. Das ist so schön, diesem großen Licht, das Jesus in unser Herz hinein aufleuchten lässt. Das helle Licht, wo die Finsternis weicht, die Finsternis der Teufelsmacht, der Versuchung, der Sünde, des Unglaubens und der Zweifel. Jesus macht sie gewiss durch sein Wort, und das ist so herrlich. Was sollen wir denn tun? Der erste Missionar in Ostafrika war ein kluger Bauernjunge aus Derendingen bei Tübingen, Ludwig Krapf. Er hat mit 30 Jahren den Ehrendoktor bekommen für seine geografischen Forschungen, auch für die Suaheli-Forschungen. Es war ihm zeitlebens das Allerwichtigste, wir müssen diesen armen Menschen von Jesus sagen. Und er hat das erlebt, was ganz viele Leute, die im Missionsdienst tätig sind und in Evangelisation erleben. Keiner hat sich bekehrt, in der ganzen Zeit, wie er in Afrika war. Er hat gesagt, aber einmal wird das Christentum in Ostafrika wie der Pangani-Fluss daherfließen, ein großer, breiter Fluss. Und heute sind 80% in Kenia Christen. Und im Museum von Nairobi sind die beiden inneren Räume, die größten Räume, Krapf und seinem Mitstreiter Rebmann aus Gerlingen gewidmet. Und die Kirchen mit vielen Millionen Gläubiger Jesus, also berufen sie auf Krapf. Aber der Krapf hat gesagt, ihr müsst aufpassen. Es gibt nur einen Hebel, wo Menschen zum Glauben kommen. Nicht Musik oder sonst was, wie wir es meinen, oder dass wir die Sprache der Zeit reden oder uns anpassen an die ungläubige Welt. Er sagt, das Kreuz, der gekreuzigte Jesus, der Schuld vergibt, der ein Leben heilt, dieses Kreuz, obwohl er gar keinen Erfolg gesehen hat. Und dann hat er gesagt, es ist ganz große Gefahr, die jungen Missionare, die nach mir kommen, weil sie keinen Erfolg sehen mit der Kreuzespredigt, weichen sie aus und dann machen sie Kolonisation. Das heißt heute Entwicklungshilfe. Beschäftigen sie sich mit Sozialarbeit und das erleben sie in ganz vielen Missionen. Da hat der Krapf schon gesehen, das Irrtum, auch in der Evangelisation gibt es kaum, wir müssen die Sozialprobleme lösen. Nein, das Wichtigste ist, dass Menschen erkennen, Jesus, der Sohn Gottes, ist für mich am Kreuz gestorben. Und das bewegt Menschen, das führt sie zum neuen Leben, dass sie Christus annehmen, ihren Herrn und Heiland und zum Glauben kommen. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen und dass wir das merken und nicht ausweichen. Ja, Sozialarbeit ist wichtig, aber das ist für alle Menschen wichtig. Für uns Christen ist der größte Auftrag, das zu sagen, was die Ungläubigen nicht können. Jesus ist der Einzige, der uns mit Gott versöhnt und der unser Leben gerecht macht, unverdient, der uns Gnade gibt und den Zugang zum Himmel. Und das ist so wichtig. Er will uns auch das Leben geben in seiner ganzen Fülle. So hat es Jesus gesagt in dem Kapitel vom Guten Wirt. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und überfließende Fülle haben. Nur Jesus, der gekreuzigte Herr ihres Lebens, kann das tun und sonst kann es niemand, sonst können sie es nicht entdecken. Und dann dürfen wir noch, wenn wir da in der Offenbarung stehen, da kommt 28 Mal in der Offenbarung das Wort vor Lamm. Manche spotten ja drüber. Ich weiß auch nicht warum. Obwohl 27 Mal in der Offenbarung steht sogar die Verkleinerungsform, das Lämmlein. Das war natürlich vom Passafest. War ja immer für die Kinder bewegend, wenn das Lamm da lag und die Kinder haben dann eine Liebe zu so einem kleinen Tier. Warum hat das sterben müssen? Damit der Würgengel uns nicht treffe beim Auszug der Kinder Israel. Aber es kommt nochmal in der Offenbarung, ganz am Anfang bei Offenbarung 4 und 5, wo Johannes sieht, da ist ein Paket, das ist verschnürt. Und in diesem Paket sind all die Geheimnisse dieser Weltgeschichte schon drin. Und Johannes sagt, was kommt denn da in dieser Weltgeschichte? Will das wissen, wer kann denn das aufmachen? Und er hat ihm gesagt, das kann niemand aufmachen. Außer der Löwe von Juda. Löwe von Juda, das ist in Israel. Das allergrößte Löwentuch. Als die Fallschirmjäger Jerusalem erobert haben im Sieben-Tage-Krieg, war der Befehl des Generalstabs, ihr dürft nicht durchs Löwentor. Sie sind durchs Löwentor. Es war am meisten bewacht von den arabischen Soldaten. In Israel ist der Löwe von Judas, das ist das Kennzeichen. In Addis Abeba steht sogar noch ein Denkmal. Die Äthiopier haben sich da so angepasst in ihrer Liebe zu Israel. Der Löwe von Juda. Und dann dreht sich Johannes um und will den Löwen sehen, den starken Löwen. Und dann sieht er ein geschlachtetes Lamm. Der gekreuzigte Jesus ist der, der die Geheimnisse der Weltgeschichte lösen. Sie brauchen nichts wissen. Als das, dass er auch die verwirrten Nöte ihres Lebens heilt. Ihr angeschlagenes Gewissen, die alte Schuld löst. Und er gibt ihnen einen Frieden, wie ihn nur Gott geben kann. Und das dürfen sie wissen, dass sie in der Freude sind. Schlimmste Übel heute ist der Stolz der Menschen. Und das ist in unseren Tagen ganz arg schlimm. Ich brauche keinen Gott. Und das wird oft in vielen Gemeinden gerne mal erwähnt, dass das Größte ist, dass der Herr Jesus unsere Sünden getragen hat für uns, die wir doch gar nicht tragen können. Das ist das Größte und Allerherrlichste an der Sonne, die kommt, dass es nichts mehr gibt, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut, die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschreckt, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Ich bin gewiss, weil Jesus für mich gestorben ist. Und das ist auch in unseren Tagen so, in unseren Gemeinden, dass wir ganz viele große Pläne haben, was wir alles machen wollen. Wir wollen tätig sein, wir wollen mit unseren Gaben etwas entwickeln, das ist ganz wichtig. Wir haben große Pläne, wie wir die Welt erneuern. Da werden Kongresse abgehalten. Warum übernehmen Sie sich denn da? Und der Herr Jesus weiß doch, wie schwach wir sind. Machen Sie das, was Sie im Wort Gottes finden. Tun Sie das, dann haben Sie genug zu tun. Seien Sie einer, der von Jesus geführt wird und der geht, wenn ein Schiff fährt und kommt in seichtes Gebiet, dann läuft es auf einen Riff auf und sinkt. Und das ist die Not unserer sterbenden Christenheit, dass Jesus gesagt hat, tut, was ich euch sage. Wer sein Haus auf den Felsen baut, der hat Grund unter den Füßen. Und das ist das Wort von Jesus in der Nachfolge. Wir gehen Jesus nach und sagen, unser wichtigstes Ziel ist, anderen von Jesus zu sagen. Es gibt eine Rettung in dieser unheimlichen Zeit. Hochmut, Selbstvertrauen ist ein Gräuel vor Gott. Auch Selbstvertrauen. Ich brauche kein Selbstvertrauen. Ich habe mein Selbstvertrauen in Jesus, dass er mich annimmt. Dass er mir alle meine Sünden vergibt. Gibt es ein größeres Selbstvertrauen? Ich weiß, ich bin ein armer, sündiger Mensch, aber gerettet durch die Gnade von Jesus. Gibt es ein Jesuswort? Was hoch ist in der Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Eine Christenheit, die Jesus nimmer braucht, die alles kann ohne Jesus. Machen die tollsten Lieder und beste Band und die größte Erscheinung. Aber Jesus ist nicht drin. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist so wichtig, dass die Sonne Jesus in unserem Leben drin sein muss, dass er unser Leben erfüllen muss. Dieser Ludwig Krapp, von dem ich Ihnen erzählte, der hat gesagt, ich will gar keine großen Wunder erleben in meinem Missionsdienst. Der erste Heide, der bekehrt werden muss, bin ich selber. Mit meinem Ich, bis Jesus über mich Gewalt hat. Und das Allerwichtigste, hat Jesus die Sonne in ihrem Leben, in diesen Weihnachtstagen, die absolute Gewalt. Er will in ihrem Herzen einziehen, er will ihr König sein und er will das neu machen. Das ist so groß und es ist herrlich, dass wir in der Offenbarung schon sehen, das ewige Licht. Ich will noch Ihnen erzählen, mit dem Schluss, was es noch zusammenfasst, Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit. Haben Sie dieses Licht vor Augen? Sind das jedes Mal bewusst, wenn Sie abends im Bett liegen? Vielleicht wache ich in der Ewigkeit auf. Mein großes Ziel, Herr, ich will bloß in deiner Hand geborgen sein. Großes Ziel, wunderbar geborgen. In Unna, in Westfalen, 1597 brach die Pest aus, die schwarze Pest. Eine ganz furchtbare Krankheit. Es war noch was anderes als Corona. Ich will nicht sagen, dass Corona nicht schlimm sei, aber die Pest war furchtbar, der schwarze Tod. Und man hat kein Mittel gehabt und da war ein junger Pfarrer, Philipp Nicolai. Sein Kollege starb in den ersten 14 Tagen, den hat er zuerst beerdigen müssen, täglich bis zu 30 Beerdigungen. Noch in der Nacht sind die Totenkarren über das Pflaster gefahren. Und er hatte immer diese knarrenden Wagen gehört und dann hat er die vielen Beerdigungen gehalten. 1400 Beerdigungen allein in damals der kleinen Stadt Unna in Westfalen. Aber er hat einen Freudenspiegel des ewigen Lebens herausgebracht. Wisst ihr, was wir haben? Sinnen Sie doch mehr drüber. Wir haben die Ewigkeit vor Augen, die Herrlichkeit. Wir halten uns doch nicht auf an den Nöten dieser Welt, auch nicht an diesen Dingen, die unser Leben bedrohen. Wir wissen, unser Leben steht in Gottes Hand. Wenn er sich um die Haare kümmert und weiß, dass kein Haar ohne seinen Willen von meinem Kopf fällt, wie viel mehr die anderen Dinge meines Lebens, um die ich mich sorge. Ich sorge mich ums Reich Gottes, dass ich in der Königsherrschaft Gottes drin bin. Und dann hat er dieses schöne Wort aus dem zweiten Petrusbrief genommen. Wir haben umso fester das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehen in euren Herzen. Steht dort in Offenbarung 22, der Morgenstern, der uns dort leuchtet in der Ewigkeit, der aber schon hereinleuchtet ins irdische Leben. Und dann hat er dieses Lied gedichtet, das eins der schönsten Lieder überhaupt ist. Wie schön leuchtet der Morgenstern voll Gnade und Wahrheit von dem Herrn uns herrlich aufgegangen. Wie freue ich mich, Herr Jesus Christ, dass du der Erst und Letzte bist, der Anfang und das Ende. Du, der sein Leben für mich ließ, nimmst mich einst in dein Paradies, drauf fasse ich deine Hände. Amen, Amen, komm, o Sonne, meine Wonne, bleib nicht lange, dass ich ewig dich umfange. Wollen beten. Herr, gib uns diese Freude über deinem Wort, dass es hell wird in unseren Herzen und dass die Finsternis weicht, auch die Dunkelheit der Sünde und des Unglaubens und der Zweifel, des Ungehorsams, und dass du uns total verändern und erneuern kannst, dass du uns zu Lichteskindern machst und dass du unser Leben erfüllen kannst, unseren Mund voll machst von deinem Lobe, unsere Gedanken erfüllst von Erkenntnis des Heils und dass wir ganz viele Menschen noch zu dir führen dürfen. Wir können niemand die Augen öffnen, aber dein Heiliger Geist kann sie erleuchten. Und gebrauche uns dazu, dass wir Zeugen sind, auch in diesen Weihnachtstagen, von dir, der großen Sonne der Herrlichkeit, die aufleuchtet heute schon, die dort im Hirtenfeld aufgeleuchtet ist. Ich verkündige euch große Freude, der Heiland ist da. Ja, du bist der Heiland und du kannst alles lösen, was uns so schwer ist. Und dir befehlen wir uns auch an, für diese Nacht, die in dein großes Fest hineinmündet, in die große Freude deines Kommens. Gib uns auch in dieser Nacht deinen großen himmlischen Frieden. Amen.